wieder Ringfrei, der Podcast der Initiative Berlin Autofrei. Wir senden, wie so häufig, aus der Raumfahrtagentur im Wedding und freuen uns auf einen super interessanten Gast. Christoph, möchtest du einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, das mache ich natürlich gerne. Und zwar stelle ich einen anderen Christoph vor, Christoph Bernhard. Er ist Historiker, Professor, war langjähriger stellvertretender Direktor des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung in Erkner bei Berlin, auch kurzfristig der Leiter, ist jetzt Seniorwissenschaftler und weiterhin außerplanmäßiger Professor am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität und hat mit seinem Institut sehr viele spannende Forschungsthemen angestoßen, die zum Teil mit unseren Themen sehr gut zusammenpassen und vor allem auch immer eine international vergleichende Perspektive und auch dabei eingenommen und Osteuropa auch sehr stark im Blick. Also da sind schon mal viele Punkte, die wir bisher noch nicht so hatten. Und von daher freuen wir uns alle auf dieses Gespräch.
Ja, hallo. Danke von mir für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und hallo an alle.
Hallo Christoph.
Ja, das macht es doch schon mal einfacher. Wir sind ja von der Initiative Berlin autofrei. Nun, wenn wir über Verkehr in der heutigen Zeit reden, über die Frage, wie sehen unsere Städte aus, kommt natürlich als Stichwort sofort die autogerechte Stadt uns in den Kopf. Und das ist ja ein Buchtitel von Hans Bernhard Reichow. 1959 hat der ein Buch geschrieben mit genau diesem Titel. Nun, als der dieses Buch schrieb, 1959, war aber der Umbau zu dem, was wir heute erleben, ja schon längst im Gange. Das heißt, es gibt ja offensichtlich eine lange Vorgeschichte, dass also Stadtplanung, Raumplanung sich sehr stark auf das Auto als das zentrale Verkehrsmittel fokussiert. Wie sah das aus im Allgemeinen und insbesondere dann auch natürlich hier in Berlin?
Ja, man kann sagen, dass die Anfänge gerade auch in Berlin seit den 1920er Jahren sich auf jeden Fall schon stark entwickelt haben. Ein wichtiger Protagonist ist da Martin Wagner, der Baustadtrat in Berlin der 20er, der vor allem über seine Wohnungsbauprojekte, wie zum Beispiel die Hufeisensiedlung Britz, die er als Stadtbaurat begleitet hat, bekannt geworden ist. Und dieser Martin Wagner hat eben in der zweiten Hälfte der 20er Jahre die Vision der autogerechten Stadt für Berlin entwickelt, obwohl es noch gar keine Autos in nennenswerter Zahl auf den Berliner Straßen gab. Und diese Ursprungsvorstellungen sind dann seit den frühen 50er Jahren, also lange oder 10 Jahre vor Bernhard Reichows bekannter Formulierung von der autogerechten Stadt, eigentlich schon umgesetzt worden. Von daher hat er einer starken Entwicklung, die schon im Gange war, ein Label aufgedrückt, was seitdem den Prozess im Grunde in einer Vokabel zusammenfasst.
Nun ist er sozusagen ein Buhmann, wenn man so will. Aus unserer Perspektive, die autogerechte Stadt, sagen als das Horrorgemälde. Tut man ihm da recht oder tut man ihm da Unrecht, dem Herrn Reichow?
Man tut ihm Unrecht. Zumindest, wenn man ihn zum Haupttreiber dieser Entwicklung erklärt. Das ist überhaupt nicht so, sondern er hat im Grunde mit diesem Begriff schon mal gar nicht die Zerstörung der Innenstädte, die ja seither immer mit dem Begriff auch gerade verbunden wird, angestoßen, sondern er hat einzelne Tangentialen, einzelne Schnellstraßen rund um die Innenstädte vorgeschlagen. Aber ansonsten war seine Vision, lasst uns die neuen Städte autogerecht bauen. Und das ist natürlich ein Teilthema, ein Teilproblem, was nicht zu unterschätzen ist, was aber nur einen wirklich, ja vielleicht sogar kleineren Teil der ganzen stadtzerstörerischen Dynamik, die mit diesem Begriff verbunden wird und auch den Kampagnen, die damit gefahren sind, thematisiert ist.
Das heißt also, im gewissen Sinne könnten wir ihn sogar teilweise für uns reklamieren, indem wir sagen, ihm ging es gerade nicht darum, die Innenstädte, die zentralen Bereiche der Städte herzurichten, sondern die neuen Städte, die Suburbia-Kultur dann nennen kann, das, was eben nach dem Krieg dann neu gebaut wurde, aber im Wesentlichen die Stadtkerne eigentlich auszunehmen von dieser Entwicklung.
Ja, und eigentlich nochmal, Reichow ist der Namensgeber, ist ein bekannter Name. Er ist aber sozusagen einer von vielen. Und wichtiger sind die, meiner Meinung nach, die Apparate, die städtische Tiefbauverwaltung, die städtische Stadtplanungsbehörde in Berlin, der Senat von Berlin, auch der Bausenat in den frühen 50ern. Hier ist der Name Rolf Schwedler anzubringen, SPD-Bausenator für 17 Jahre. Und er ist jedenfalls in Berlin für das, was man autogerechte Stadt nennt, verantwortlich als, sagen wir mal, Exekutor, als jemand, der es umgesetzt hat. Und das beginnt eben im Grunde in den frühen 50ern. Auch das ist wichtig festzuhalten.
Spielt denn hier schon dann Kalter Krieg und auch solche strategisch Infrastrukturfragen, spielen die da eine Rolle? Oder ist das gerade, was Berlin anbelangt, zu der Zeit noch kein Thema?
Also dieser autogerechte Stadtausbau ist für mehrere Jahrzehnte, denn es gab die ersten Planungen in den 20er Jahren, die dann in den 50er Jahren umgesetzt wurden. Das ist eine ganz langfristige Entwicklung und die hat in verschiedenen Stadien verschiedene Prägungen und Stempel. Also zum Beispiel die Autobahnen der Nationalsozialisten berühren natürlich Berlin am Rande, aber für Berlin selber sind dann die Ausfallstraßen in den 30er Jahren sozusagen der Hotspot der Entwicklung, noch nicht die Innenstadttransformation. Und dann, ja, das fand ich persönlich sehr interessant, in den 50er Jahren ist der Wohnungsbau natürlich das große Anliegen. In Ostberlin wird er propagandistisch sozusagen top gerankt. Das heißt, die Stalinallee, damals heute Karl-Marx-Allee, wird sozusagen publizistisch in Riesenkampagnen aufbereitet. In Westberlin wird auch enorm viel Wohnungsbau gemacht, aber die eigentliche Propagandafunktion weist man der autogerechten Stadt als fast besserem Sinnbild des westlichen Lebens- und Konsumstils zu. Ganz interessant. Und insofern hat es eine hohe strategisch-politisch-propagandistische Bedeutung, dass die Autos und die Autobahnen da gebaut werden. Obwohl und auch es wirklich so ist, dass in den späten 40ern Verkehrszählungen gemacht werden, und dann Kalkulationen, für wie viele Autos sollen wir denn bauen. Und das Verhältnis ist teilweise 1 zu 10. Das heißt, es sind prospektive Bauten, die für 10-mal so viele Autos geplant sind, wie es tatsächlich in der Zeit schon gab. Eine ganz merkwürdige, utopische Vision geradezu.
Ist ja fast wie heute beim Herrn Wissing.
Der ja auch immer hochrechnet, einfach 1:1 von den heutigen Verkehrsmengen der letzten 10 Jahre und den Steigerungen und einfach sagt, so geht das weiter. Also das finde ich ja erstmal spannend zu sagen, es ist eine Art utopisches Projekt, weil das ja mir immer wieder auffällt, wenn ich als in dem Spezialfach jetzt Laienhistoriker mir so ältere Sachen anschaue, Bilder oder Berichte, dass ja auch in den frühen 50er Jahren, als die Stadtautobahn ganz neu ist, nach heutigen Maßstäben ist sie ja praktisch leer. Und dass man offensichtlich auch das schon in die 20er Jahre zurückverfolgen kann, dass man also im Grunde auf etwas hinausbaut, was noch gar nicht da ist, von dem man aber offensichtlich normativ wünscht, dass es so kommen soll. Da ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt schauen, wo könnten denn Vorbilder herkommen, würde man natürlich in die USA schauen. Gerade 20er Jahre, Henry Ford, Model T, die Durchsetzung der Massenproduktion des Automobils, das davor im Wesentlichen ein Spielzeug der Reichen und Schönen ist. Plötzlich wird es in den USA zunehmend erschwinglich, auch für die Arbeiterschaft. Was für eine Rolle spielt das? Haben die Protagonisten in Deutschland in den 20er, 30er, 40er Jahren sehr stark in die USA geschaut? Oder haben sie selektiv gelernt? Oder haben sie gesagt, wir übernehmen das 1:1? Weil auch das inzwischen doch in der Geschichtswissenschaft sehr stark betont wird, dass gerade der Nationalsozialismus ja auch die USA sowohl als Schreckbild wie als Vorbild hat in vielen Bereichen. Dass das also eine sehr komplexe Wechselbeziehung ist. Und jemand wie Reichow war ja nun auch etwa im Generalplan Ost, also in der Siedlungsplanung tätig. Das heißt, das ist eine ganz enge Melange aus Planungswissenschaften, die einerseits großflächige Umsiedlungen planen für Menschen, Zwangsumsiedlungen, und 10 Jahre später planen sie eben die Stadt? Also wie sieht das aus, mit welche Vorbilder hatte man insbesondere USA und was hat man da übernommen und was vielleicht auch nicht?
Ja, es ist sehr direkt und zunächst sehr pragmatisch. In den 20er Jahren fahren der erwähnte Martin Wagner, sein Kollege, der Verkehrsstadtrat Ernst Reuter, der nach 1945 berühmt und als Bürgermeister werden wird, und auch der damalige Oberbürgermeister Böß mit Namen, die fahren in die USA, schauen sich das an, sind völlig begeistert, nicht nur, aber auch von der Automobilität und vor allem, sie interpretieren das als die Zukunft für Europa. Das heißt, es wird da tatsächlich als amerikanisches, aus Amerika importiertes Leitbild übernommen. Aber, und das ist mir doch ganz wichtig zu sagen, das Automobil verknüpft sich auch mit sehr wirkmächtigen, größeren gesellschaftlichen Entwicklungen. Also Stichwort Ford, der Fordismus. Das ist ja nicht nur ein Transportmittel und ein Fabrikmittel, sondern das ist ja geradezu eine gesellschaftliche Vision und Formation durch Massenkonsum, praktisch auch soziale Stabilität zu stiften. So ist die Idee. Und die autogerechte Stadt und alle Planungen dafür setzen auf der Feindschaft gegen das, was man in Berlin die Mietskaserne nennt. Das heißt, die Feindschaft gegen die dichte, enge, kompakte Stadt, die steht ganz am Anfang bei der Geburt dieser automobilen Visionen. Ich will aber noch sagen, weil die Frage ist ja wirklich grundsätzlich auch für die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch da, der erwähnte Bausenator Schwedler nimmt seine Fachleute mit und fährt selber für viele Wochen in die USA und die gucken sich das an. Und die Stadtplaner werden in großen Zahlen auch in anderen europäischen Ländern über Austauschprogramme von internationalen Autostudiengesellschaften und solchen Netzwerken eingeladen in die USA. Die studieren das. Also sie übernehmen sehr viel, sie studieren sehr viel, sie machen aber ihre eigenen Varianten daraus.
Jetzt springe ich mal ein paar Jahrzehnte nach vorne, ob das möglicherweise ein Beispiel ist, wo man sich das in Berlin klar machen kann, was dann doch die Variante gegenüber oder die Veränderung gegenüber den USA ist, nämlich dem berühmt-berüchtigten Bierpinsel. Schlossstraße, wo die Schildhornstraße als eigentlich geplante Autobahnfortführung über die Schlossstraße geführt wird. Das ist heute ein städtischer Unort heruntergekommen, ganz schrecklich. Wenn man sich das aber anschaut, wirkt es ja eigentlich auf eine gewisse Art auch wieder immer noch modern, weil man die Verknüpfung verschiedenster Verkehrsmittel hat. Man hat eben die Autostraße, aber man hat einen U-Bahn-Eingang, man hat Geschäfte, die Läden, die auf U-Bahn-Ebene zugänglich sind. Man hat die Verknüpfung mit dem normalen Straßenverkehr, mit dem Fußverkehr. Ist das ein Beispiel und gibt es da noch mehr? Oder was würde man in Berlin sagen? Also worin besteht genau die Anpassung?
Ja, also man kann zunächst mal nicht diese Schneisen durch die kompakten Innenstädte stoßen wie in den USA. Das ist der eine Unterschied. Aber es gibt auch tatsächlich eine Art von, so merkwürdig es klingt, Selbstbeschränkung zu sagen, diese gigantischen Infrastrukturbauten, die würden uns auch die Ringe um die Innenstädte zerstören. Wir bauen zwar immer noch sehr groß, aber eben ein bis zwei Nummern kleiner. Und dann muss man auch sagen, da sind die Architekturhistoriker, der ich nicht bin, ich komme eher von der Stadt- und politischen Geschichte, noch genauer. Natürlich gibt es verschiedene Stadien der autogerechten Stadt. Und der Bierpinsel und andere sind schon eine relativ späte Etappe, wenn man so sagen will, in dem nämlich mit der Autobahn und rund um die autogerechte Stadt die ganze Konsuminfrastruktur, Stichwort also Kaufhäuser und andere Dinge mit geplant werden. Das heißt sozusagen, es wird eine komplexe Stadtstruktur rund um Schlangenbader Straße wohnen, wäre ein anderer Punkt, wird geplant in den letzten Jahren, bevor das Leitbild abstürzt in den 1970er Jahren. Und das ist vielleicht ein Teil der Antwort.
Um da nochmal einmal ganz kurz einzuhaken, weil der Laie, glaube ich, der einfach eine Stadt gebraucht oder vielleicht da auch drin groß wird, das kaum auf dem Radar hat. Als Historiker hat man immer mal oder bekommt man mit, Stichwort beispielsweise nach 1848, Haussmannisation, also diese großen Boulevards, das war Stadtumbau als teilweise Machtmittel oder der Herrschenden, die eben versucht haben, jetzt sag's mal ganz vereinfachend, den Pöbel im Schach zu halten. Wenn man sich die Autobahnbauten in den USA anschaut, heute gibt's so Grafiken, wo man sieht, welche Nachbarschaften zerstört wurden, wodurch das geführt wurde, da kommt man nicht umhin, auch eben dann bis hin zu Rassismus sich eben zu fragen, weswegen wurde das durch bestimmte Viertel geführt und Nachbarschaften zerstört. Nicht nur die, die vertrieben wurden, sondern auch die, die geblieben sind. Das heißt, es ist ein Herrschaftsmittel zu einem gewissen Teil. Oder der Blick, dass eben Straßenbau auch Herrschaftspolitik ist. Und da interessiert mich, ist das so auch von den Verantwortlichen gesehen und geplant gewesen, wenn man jetzt auf die autogerechte Stadt schaut, sowohl in den USA als auch in Deutschland? Was sind da vielleicht die Nuancen? Und wem unterstellt man da womöglich zu viel? Ist es ein großes Unglück, was da teilweise passiert ist?
Ja, also ich kenne mich nun offen gesagt eher mit den europäischen und den Berliner Verhältnissen aus. Und da muss man sagen, Stadtplanung als Herrschaftsstrategie gibt es sehr stark. Und zwar auch in Berlin. Die ersten Stadtsanierungsprojekte rund um die heutige Torstraße oder dann dieses sogenannte fälschlich, das damalige richtig benannte Scheunenviertel, dort wo heute die Volksbühne ist, das sind Projekte, wo praktisch Abriss aus, wie es damals hieß, sittlichen, aber dann auch politischen Gründen gemacht wird. Und das richtet sich gegen die dortige Bevölkerung. Und das spitzt sich in den 20er Jahren noch vor dem Nationalsozialismus zu, dass gerade dort, wo die kommunistischen Viertel sind, hier im Wedding, dass dort Stadtsanierung geplant wird. Man muss aber sagen, dass dort die Straßendurchbrüche eher ein Mittel zum Zweck sind. Und mir ist nicht bekannt, dass jetzt in Europa solche Projekte mit dem Autoverkehr als sozusagen ideologischem Träger, könnte man ja vielleicht sagen, durchgeführt wurden.
Du hast es ja mehrfach jetzt schon betont, dass es in den 20er Jahren so ist, dass es in den 40er, 50er Jahren wieder so ist, dass man im Grunde utopisch denkt, eine Zukunft sich vorstellt und dafür baut für etwas, wofür es eigentlich noch gar keinen Bedarf gibt. Interessant ist ja Ost-Berlin. Viele Stellen, insbesondere rund um den Alexanderplatz, sind ja sozusagen des Automobilfetischisten feuchter Traum, wenn man das sich anschaut. Warum haben die das gebaut? Ist das die reinen Panzeraufmarschflächen für die 1. Mai-Paraden gewesen? Oder weil du ja sagtest, dass sonst in Ost-Berlin ist eher Stalinallee, solche Vorzeige-Wohnprojekte ging, aber offensichtlich man in einem späteren Zeitpunkt doch auch sehr stark sich diesem westlichen Modell angenähert hat? Oder hat das eine eigene Tradition nochmal, die man nur aus dem Kontext der sozialistischen Staaten des Ostblocks verstehen kann?
Also nur nochmal zur Erinnerung und zur Klarstellung, die 50er Jahre sind eine enorm dynamische Zeit, was die Zahl der Autos betrifft. Da kommt der Durchbruch. Und 1950 ist noch eine utopische Planung, während 1959 spricht der erwähnte Reichow schon vom überall hervorlugenden Verkehrstod. Also das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Das explodiert geradezu, die Autozahlen, auch bundesweit und auch in Berlin.
Genau, aber jetzt sprichst du wieder nur von dem Westteil. Ne?
Genau.
Okay.
Ich komme jetzt zum Osten. Und trotzdem spreche ich nochmal etwas für beide Seiten Wichtiges an. Die Stadtplaner, und die kenne ich am besten, waren ja bekanntlich geradezu erleichtert über die Zerstörung des Krieges. Endlich Platz und Durchbrüche möglich und so. Und dann hat die DDR-Führung am Anfang der 50er Jahre eine fundamental, dichotome, janusköpfige, ein bisschen gegensätzliche Politik für verschiedene Stadtgebiete verfolgt. Sie haben einerseits in den 16 Grundsätzen des Städtebaus 1950 gesagt, wir wollen die kompakte Stadt, wir wollen nicht die amerikanische Stadt, wir wollen die herkömmliche Stadt eher erhalten, wir wollen in neuen Wohngebieten Wohnstraßen, wir sind nicht autoorientiert 1950. Und zugleich haben sie auch noch nicht autoorientiert dann diese großen Aufmarschstraßenachsen, wie zum Beispiel die Stalinallee, aber auch sonst große Freiflächen geplant. Und die sind teilweise dann, obwohl es so nicht geplant war, später als bequeme Schneisen für den Autoverkehr natürlich gut nutzbar gewesen. Aber dann beginnt sich auch in der DDR in den 50er Jahren schon und bis spätestens 1970 die Stimmung zu wandeln. Die Verkehrsingenieure, auch unter dem Einfluss der UdSSR-Kollegen, öffnen sich, obwohl sie propagandistisch immer noch den öffentlichen Personennahverkehr natürlich priorisieren, einer autoorientierteren Stadtplanung und fangen an, größere verkehrs- und autogerechte Straßen zu bauen. Ein Durchbruch ist natürlich die Planung rund um den Alexanderplatz, die in den um 1967 dann angestoßen wird. Solche Infrastrukturen wie die Gruner Straße und der dortige Tunnel oder aber Hochstraßen von Halle nach Halle Neustadt. Auch in Dresden gibt es solche Strukturen. Das heißt, diese generelle Zuwendung zur, obwohl sie den Begriff nicht benutzen, autogerechten Stadt findet auch in den sozialistischen Ländern statt, in den verschiedenen sozialistischen Ländern in unterschiedlicher Weise. Polen ist sehr viel offener propagandistisch und die DDR ist propagandistisch eher sozusagen zurückhaltend, aber faktisch, die haben ja sogar also Joint Ventures mit VW dann später gegründet. Das heißt, Schritt für Schritt und spätestens seit 1970 machen sie faktisch auch autogerechte Stadt. Und ich kann also wirklich von den Forschungen meines Kollegen Harald Engler sagen, da gibt es Projekte, die sind wirklich erstaunlich. Also die haben tatsächlich auch rund um den Alexanderplatz zwischendrin mal in den 60er Jahren eine Hochstraße, eine Hochautobahn geplant. Die ist dann wieder in der Schublade verschwunden. Und sie haben in den 80er Jahren eine Schnellstraße quer über den jüdischen Friedhof im Weißen See geplant. Auch ein irres Projekt, was dann sozusagen bis hoch zu Honecker zunächst befürwortet und dann aber zurückgezogen wurde. Also da gibt es tatsächlich noch viele, auch für die Historiker, interessante Forschungsfragen, die noch gar nicht so erforscht sind alle.
Ja, das ist ja etwa auch, wenn man in Leipzig aus dem Hauptbahnhof tritt, also ich bin da jedes Mal erstaunt, dass 8 Spuren gefühlt, wenn das reicht, bis man dann endlich in der Innenstadt ist, ist man eigentlich schon wieder erschöpft von den ersten Metern. Vielleicht noch mal einmal die Frage, das hattest du kurz angesprochen, im weitesten Sinne Lobbygruppen. Das hattest du gesagt, das fängt schon in den 20er Jahren an. Kannst du da vielleicht das noch ein bisschen ausführen, wie das sich bis heute fortsetzt? Und dann auch so Fragen, Planung ist ja immer, kommt immer wie ein Tanker vor. Ne? Es dauert eine Weile, bis sich der Kurs ändert, aber wenn er dann geändert ist, dann dauert es noch länger, irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Also was, auch sowas wie Verkehrswegepläne, was für Bedeutung haben diese langfristigen Festlegungen von Verwaltungen? Wie weit ist das jeweils, also gibt die Politik, ist manchmal mein Eindruck, irgendwann sozusagen die Verantwortung ab, sagt noch, die Generalrichtung ist diese und dann wird die Verwaltung praktisch selbstständig tätig oder ist das ein zu vereinfachendes Bild? Also was, wie läuft das letztlich im Detail ab, diese Planung, wo man dann den Eindruck hat, in der Tat, es wird ja nicht mehr politisch drüber diskutiert, sondern kommen am Ende die Entscheidungen, so wird gebaut und wenn man Glück hat, gibt es dann eine Bürgerinitiative dagegen. Dann wird es wieder politisch, aber in der Zwischenzeit ist das kein gesellschaftlich ausgehandelter Prozess. Also würdest du dem zustimmen und wieder, was hat diese Planungsebene dafür eine Rolle?
Also meine Überzeugung, und das lässt sich für Berlin seit den 20er Jahren sagen, ist, dass diese administrativen Apparate, die Stadtverwaltungen und natürlich auch solche Einrichtungen wie das Bundesverkehrsministerium mit ihren riesigen Zahlen an Beschäftigten, dass die eine Lobbygruppe, ist falsch gesagt, aber ein Träger bestimmter Planungsprojekte sind und mit ihrer puren Manpower auch und ihrer intellektuellen Kapazität sehr viel über lange Zeiten hinweg sozusagen verfolgen können. Wie gesagt, in den frühen 50er Jahren holen die Pläne aus den späten 20ern aus der Schublade, passen sie an. Und es gibt Einzelne, die tatsächlich auch in den frühen 30ern schon dabei waren und in den frühen 50ern immer noch dabei sind. Also diese Schwerkraft und Power auch von den Verwaltungen, die untereinander spinnefeind sind, die Stadtplaner und auch vor allem natürlich die Umweltplaner, das habe ich selber in den frühen 2000er mal im Senat mitbekommen, sind sich spinnefeind über die Richtung der Stadtentwicklung. Und um das nicht zu umfangreich zu machen, aber trotzdem noch zwei, drei Sachen zu erwähnen. Es bilden sich dann Studiengesellschaften, zum Beispiel für die spätere Reichsautobahn. Das fängt an mit einer Studiengesellschaft in den 20er Jahren. Es bilden sich Messeprojekte, Automesse, wie jetzt gerade die IAA in München, die findet 1938, 39 in Berlin statt. Dort treffen sich die Leute, das hat eine Strahlkraft und es steigt dann an den Universitäten auf, der Stand der Verkehrsplaner, und die sind auch teilweise Verkehrsgutachter für Städte, die dieses Wissen nicht haben. Es gibt einen Bekannten, Kurt Leibbrandt, der wird danach in den 50er Jahren überall gebucht, in Münster, in Mainz, in Bonn, ist Professor an der ETH, dann aber leider oder auch Gott sei Dank wird er dort entlassen wegen einer Anklage wegen NS-Kriegsverbrechen, also aus seiner Sicht leider natürlich nur. Und so ein Kollege hat für den Sektor der Stadterneuerung mal von einem Interessenblock geredet. Und diese Interessenblöcke, die weit über ein einzelnes Ministerium oder eine einzelne Gruppe hinausgehen, die, wenn sie formiert sind und auch ein Massenbedürfnis befriedigen, denn es sind die Sehnsüchte der Konsumenten, die mit diesem Auto befriedigt werden in den 50er Jahren, das trägt das. Und, weil du das angesprochen hast, auch eine Meinung und ein Befund von mir. Wenn man das für Berlin anguckt, wie wird das verankert und wie ändert sich das auch, dann sind es die Flächennutzungspläne. 1950 wird für Gesamt-Berlin ein Flächennutzungsplan noch gedacht. 1949 gab es einen Ausbauplan. Dort wird auch im Osten noch bis in die 60er Jahre Gesamt-Berlin bezogen geplant. 1965 dann in West-Berlin nur noch für die Stadt und dort ist die autogerechte Stadt dann wirklich dominant. 1984 wird sie wieder zurückgenommen. Das ist die eine Plantype, und die andere sind eben die berühmten Bundesverkehrswegepläne, die ich persönlich hochinteressant finde, weil dort mit vielen Milliarden, ich habe es vorhin extra nochmal nachgeschaut, untersetzt, aus dem Bundeshaushalt auf mittelfristige Zeit Verkehrsprojekte festgelegt werden, die dann ganz schwer nur noch aufzuhalten sind.
Also das Thema Lobbygruppen, ne, solange ich mich irgendwie diesem Thema widme, kommt immer wieder die Argumentation, ja, aber wir brauchen ja die Automobilwirtschaft und ohne die geht es ja unserem Land nicht besonders gut. Meine Frage ist da so ein bisschen, inwiefern schlägt sich denn diese Motivation, die auf einer politischen Ebene gar nicht die Motivation davon ist, dass es den Konsumenten gut geht, sondern eher andersrum, eben dieses Konsumbedürfnis sozusagen muss weiter am Leben gehalten werden, wie schlägt sich denn das dann auf, ich sag mal, den Planungswahn von Städteplanern nieder? Ist da sozusagen so eine Beauftragung, naja, ich muss hier auch so durchaus eine Stadt bauen, die dafür sorgt, dass die deutsche Automobilwirtschaft dieses Bedürfnis bei der Bevölkerung weiterhin weckt?
Also aus meiner Sicht müsste man schauen, wo funktioniert dieses Argument und wo funktioniert es nicht. Dass natürlich die Bundesregierung ein ganz hohes Interesse und auch eine vielleicht, sagen wir mal, Bereitschaft hat, die Automobilindustrie zu fördern und alles dafür zu tun, auch in Brüssel und bei der EU, das ist wahrscheinlich unbestritten. dass eine Stadt wie Stuttgart oder andere Städte, die von der Automobilindustrie bei den Arbeitsplätzen, vor allem aber auch bei der Gewerbesteuer abhängen, dass die alles tun werden, auch in ihrer Stadtplanung, um dem Autoverkehr sozusagen alle Bahnen zu öffnen, ist auch klar. Aber ob in der praktischen Politik einer Stadt wie etwa Heidelberg, Freiburg oder was könnte man im Osten nehmen, weiß ich nicht, Greifswald meinetwegen, ob da diese Überlegung so massiv wirkt, würde ich bezweifeln, weil diese Leute, die Politiker, die Lokalpolitiker und die Kommunen haben eine Planungshoheit. Natürlich wollen sie bundesstaatliche Gelder, also zum Beispiel für die überörtlichen Straßen in ihrem Stadtgebiet, da zahlt teilweise der Bund. Und das werden sie nie aufgeben. Von daher gibt es diese Mechanismen, aber sie sind regional differenzierter und nicht so, meiner Meinung nach, nicht so überall wirksam in der gleichen Weise. Und ich bin, wie gesagt, sehr interessiert an diesen Apparaten und wie sie agieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass die sozusagen teilweise Sehnsucht und Bereitschaft der Bevölkerung, sich dem Automobil als Mittel der Bedürfnisbefriedigung weit über die Transportfunktion hinaus, dass das eine wichtige Rolle spielt.
Wir sehen ja heute natürlich mit dem Abstand von 6, 7, 8 Jahrzehnten sehr stark die Schäden, die Folgekosten, die gesellschaftlichen, sozialen Kosten des Automobilverkehrs. Also über die Umweltfolgen reden wir jetzt hier vielleicht eher weniger, das ist ja nicht so sehr dein Thema. Wann fängt das an? Das ist, man auch überlegt, Moment, was machen wir da eigentlich? Also nach dem Motto, wir prägen die Stadt, aber irgendwann prägt die Stadt ja auch uns. Das ist ja genau diese Frage, Bedürfnisbefriedigung. Dass man irgendwann sagen kann, am Anfang, das ist nachvollziehbar, ist das Automobil das große Freiheitsversprechen. Ich kann jederzeit überall hin. Irgendwann wird es ja von einem Kann zu einem Muss für viele Menschen, weil sie eben dann in die Vorstädte ziehen, gar nicht, kaum noch anders als damit in die Stadt kommen, sich Einkaufsmöglichkeiten verlagern, es gibt diese riesigen Supermärkte und so weiter.
Also zumindest ist eine Teilerklärung für den Erfolg dieses Projektes Automobil auch, dass solche, ich nenne es mal ein bisschen beschönigten Schattenseiten, teilweise erkannt, diskutiert und dann auch mit Reformen versucht wird aufzufangen. Stichwort: die schrecklichen Zahlen der Verkehrstoten werden natürlich mit dem Gurt und später mit dem Airbag versucht zu senken. Und da gibt es eigene Gesellschaften für Verkehrssicherheit. Das wird und muss auch aus Sicht der Automobilverfechter diskutiert und sozusagen dagegen agiert werden. Das Gleiche sind, obwohl es immer wieder nur Teil, sagen wir mal, Erfolge sind, wenn man sie so benennen will, Auspuffgasen, Feinstaub und so weiter, die mit dem Katalysator dann lange Zeit sozusagen bekämpft werden sollten. So war die Hoffnung. Die Schattenseiten der Automobilität in den Städten sind lange Zeit nicht in den Ministerien und Planungsbehörden wirklich erkannt, thematisiert und dann auch darauf reagiert worden. Das heißt, es gibt in den 60er Jahren die Intellektuellen ganz außerhalb der Planung, wie zum Beispiel Alexander Mitscherlich, der schreibt späte 60er die Unwirtlichkeit unserer Städte, und da beschwert er sich auch über diese schrecklichen Ausfallstraßen. Aber das sind fast schon kulturkritische Bemerkungen und noch keine knallharten ökonomischen oder auch umweltpolitischen Stellungnahmen. Und dann ist es tatsächlich eine Bewegung von unten mit den bekannten Bürgerinitiativen der 70er Jahre, wie hier in Berlin der WI Westtangente. Und eine wichtige Rolle spielen da die Universitäten an einem bestimmten Punkt. Zumindest bei der Regionalplanung, hat mit dem Autoverkehr nur indirekt zu tun, kommt Anfang der 70er eine neue Generation von Planern in die Behörden. Und sobald neue Generationen kommen mit neuen Ideen, gibt es eine Chance, dass die die herrschende Doktrin sozusagen aufgeweicht wird. Und das passiert aber meiner Meinung nach erst im Verlauf der späten 70er, mittleren 80er Jahre und damit relativ spät in diesem ganzen Verkehrssektor. Dann gibt es natürlich diese Debatten über Stadtzerstörung und die auch sehr kulturell bestimmt sind. Also man erinnert sich, 1975 ist das Denkmalschutzjahr, europäisches Denkmalschutzjahr. Da haben sie dann die zugeparkten, pittoresken, alten, schönen Innen- oder Stadträume in Bologna kritisiert. Also das waren dann auch ästhetisch, Lebensqualität, urbanistische Argumente. Mhm.
Gab es das auch in Berlin? Beispielsweise die Kantstraße ist für mich so ein Prachtboulevard, der so zerschunden ist. Und ich denke mir irgendwie, wie können wir uns das alle Tag für Tag selbst zumuten? Und der Stadt, die mal so ästhetisch entworfen worden ist. Natürlich im Kaiserreich hatte das andere negative Aspekte. Aber warum haben wir in Berlin diesen Drang oder Wunsch nach lebenswerter Umgebung und gar Ästhetik so ja, uns selbst verwehrt. Gab es das, was du jetzt eben in Bologna beschrieben hast, auch mal in Berlin oder viel weniger?
Das würde ja ein bisschen voraussetzen, eine öffentliche, zivilgesellschaftliche Debatte über die Schönheit oder die Mängel der Stadt. Und da ist meine Grundthese, die bliebe zu belegen, aber die könnte interessant sein, dass es in Berlin nicht diese städtische Debatte eines breiten, aufgeklärten Bürgertums über Jahrzehnte hinweg gab, die wir in Hamburg haben, die wir sogar in Dresden zu Mauerzeiten teilweise hatten, die wir in Frankfurt und in Köln haben, auch wenn da vieles sozusagen trotzdem autogerecht zugerichtet wurde. Aber in Berlin ist das Bürgertum, das solche Debatten in aller Regel trägt, noch viel mehr zerstört und vertrieben, natürlich nicht nur die Juden, aber auch gerade die, worden als in anderen deutschen Städten. Und man könnte das vertiefen, wie unsere Bürgermeister aussehen über die letzten 3-4 Jahrzehnte. Das trifft die Frage wirklich nur halb, aber das hat mit der bürgerlichen und vor allem zivilgesellschaftlichen, das ist der bessere Begriff, Kultur und Öffentlichkeit einer Stadt mit zu tun, ob es Debatten gibt und das dann tatsächlich eine Stadt-ästhetisch-Lebensqualität-Dimension bekommt.
Ist da auch, hat Berlin da auch ein besonderes politisches Personal, weil du jetzt die Bürgermeister ansprichst? Ich meine, Frau Giffey war ein schönes Beispiel, die geht nach Paris und was sie mitnimmt, ist, dass sie vom, was war es, E-Fahrrad fast überfahren wird, statt irgendwie zu sehen, wie sich Paris verändert und was da möglich ist, was vor 10 Jahren undenkbar war. Also haben wir eine besondere, hat Berlin da auch eine besondere Knalltütigkeit in der Politik oder sind wir da eine Stadt unter vielen?
Ich muss gestehen, ich kann's nicht wirklich sagen, zumal es sich über die Jahre hinweg auch sehr verändert. Ich bin ja selber schon seit vor dem Mauerfall in West-Berlin gewesen und das ist eine ausgemergelte Stadt, wo, und das ist allerdings bis heute der Fall, die Bürgermeister, und zwar wirklich die regierenden Bürgermeister, aus irgendwelchen CDU-Kreisverbänden generiert werden, was wirklich über Jahrzehnte hinweg fast der Fall ist. Wir haben natürlich in Hamburg ein viel reicheres Bürgertum, und zwar schon seit Jahrzehnten, die dann auch ganz andere Mittel einsetzen. Wir sehen es heute in Potsdam. Man kann es kritisch sehen, aber sozusagen dieses für die Stadt engagierte Bürgertum, was richtig auch Geld hat, gibt es zumindest vor 89 in West-Berlin kaum. In der DDR sind die Verhältnisse ganz anders. Und wenn man jetzt die Qualität der Berliner Verwaltung bewerten sollte, da bin ich einfach zu sehr Wissenschaftler, dann könnte man sie mal mit der Qualität mancher baden-württembergischer, Hamburger oder bayerischer oder vielleicht im Einzelfall auch sächsischer Verwaltung vergleichen. Und das ließe sich methodisch machen. Und dann würde vielleicht rauskommen, dass die Berliner Verwaltung da ihre Schwächen hat, vielleicht auch Stärken.
was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt haben wir also diese Bilanz, können wir jetzt ziehen auf verschiedenen Ebenen. Wir wissen um die Umweltschäden, wir wissen um die Frage Klimawandel, wir haben jetzt kulturelle Fragen diskutiert, die Frage, was macht das mit einer Stadtgesellschaft, dass sie so aufs Auto fokussiert wird, dass aus dem Freiheitsversprechen des Autos letztlich ein Autobenutzungszwang für viele zumindest subjektiv wird, aus dem es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt. Da kommen auch die wirtschaftlichen Überlegungen dazu.
Soziale Zerrissenheit, weil die Menschen nicht mehr auf der Straße miteinander reden.
Genau. Und umgekehrt wiederum von konservativer Seite regelmäßig soziale Gerechtigkeitsmotiv eingebracht wird, wenn es darum geht, oh, sollte Benzin nicht mehr kosten, dann ist plötzlich soziale Gerechtigkeit ein Thema. Was machen wir jetzt mit diesem Erbe? Was für Wege gibt es da heraus? Ist das, wir können ja jetzt schlecht überall mit derselben Radikalität wahrscheinlich das alles zurückbauen. Das wäre eigentlich ein Jahrzehnt lang. Also was können wir heute und hier machen?
Tja, also eine Beobachtung ist, und das ist im Grunde gar keine Antwort auf deine Frage, dass sich die meiner Meinung nach, und so fing auch unser Forschungsprojekt zur autogerechten Stadt an, dass in dieser sehr ambivalenten Entwicklung die autogerechte Stadt als Konzept ist tot, aber sie lebt und wird weitergebaut. Wie ist das zu erklären? Weil sich da eine Art Patt ergeben hat zwischen Gegnern und Propagandisten oder wie auch immer die Kräfteverhältnisse sind. Und da ist eine Beobachtung, die, wie gesagt, jetzt keine Antwort ist, dass sich die Räume kontrastreicher polarisieren. Es werden immer mehr Ruhezonen geschaffen, das muss man sagen, Fußgängerzonen seit den 60er Jahren, aber auch Tempo 30 und Spielstraßen und so weiter. Und überall dort wird aber, so ist ja auch das Argument der Autobefürworter, muss dann, Stand jetzt, ein Ausgleich in der nächsten größeren Straße gefunden werden. Das heißt, der Verkehr droht dort gebündelt zu werden. Also das sind einfach mal so Entwicklungen, die auch wichtig sind, in dieser Situation mit zu beachten. Aber was machen wir jetzt, ist für mich als Historiker schwer zu sagen. Was ich nur gelernt habe von Verkehrs- und Autoforschern wie Andreas Knie, ist, dass man tatsächlich in die Vorstädte gucken muss. Also dass sich die Problematik und sozusagen ein wirklich nochmal eigener harter Kern dieser Autofrage und der Autobesitzzahlen in außerhalb des S-Bahn-Rings auch stark findet. Und dass da wahrscheinlich auch der Rückgang, wenn es ihn dann gibt, den wir möglicherweise im S-Bahn-Ring beobachten, nicht so der Fall ist. Also was passiert da? Was kann man da machen? Wie gibt es da neue Verkehrsangebote möglicherweise? Gibt es eine Chance, die Unbezahlbarkeit der Instandhaltung dieser Infrastrukturen irgendwie argumentativ, weil die schaffen es ja jetzt schon nicht, die ganzen Brücken und was es sonst noch so gibt, instand zu halten auch nur. Das ist für die städtischen Haushalte, und das hat die Mietskasernenzerstörung in den 70er Jahren beendet. Damals ist erkannt worden, wir können das nicht weiter finanzieren, Häuser abzureißen und neue teuer zu bauen. Wenn die Autoinfrastruktur an so einen Moment käme, wo klar gesagt würde und irgendwo auch im Senat dann ausweglos entschieden werden musste, wir können das nicht mehr so bezahlen. Also das wäre natürlich eine erhebliche, also ein starkes Moment. Als auch Umwelthistoriker denke ich auch, das klingt jetzt nicht sehr optimistisch, aber natürlich haben Bewegungen, andere Bewegungen wie die Frauenbewegung und die Anti-AKW-Bewegung auch mehrere Jahrzehnte gebraucht, bevor dann ein Teilerfolg im Kasten war. Und was ich auch nur als Anregung, die laienhaft ist, interessant finde, ist, die Anti-AKW-Bewegung hat sich mit diesen Energieeinspeisegesetzen und den frühen 2000er-Initiativen eine eigene ökonomische Klasse, nämlich dieser Windkraftbetreiber, und die waren früher einzelne Bürger vielfach, eine eigene Lobbygruppe, eine ökonomische Lobbygruppe geschaffen, die sozusagen in allen späteren Auseinandersetzungen ein Machtfaktor war und blieb und ist. Und das, weiß ich nicht, ob diese Einsicht oder Überlegung etwas für die Autofrage hilft. Also das sind so kleine Splitter. Es gibt da viele kluge Leute. Und das sind die Verkehrssoziologen von heute, die auch tolle Projekte machen. Ja. Die kennen sich da besser aus.
Also ich sehe halt hier noch irgendwie, wenn wir die letzten 3 Jahre zurückgucken, gab es halt zwei große Entwicklungen in dem Bereich. Das eine war dieses unglaubliche Umdenken in Richtung Homeoffice, was ja eine enorme Lebensveränderung und eben auch in Anspruch von Räumen und Verkehrswegen angeht. Und das zweite, was ich auch komisch finde, ist diese ganze Flink-Gorilla, wir liefern Lebensmittel direkt vor die Tür, was wie so ein kleines Randphänomen ist, aber ich finde halt, also diese Supermärkte, die du vorhin angesprochen hast, also diese neonlichtgetränkten Lagerhallen, wo irgendwie die Konsumsklaven durchgeführt werden, damit sie irgendwie ihre Lebensmittel selber mitnehmen, da ist aus meiner Perspektive Lebensqualität, mir bringt das jemand. Und ich wundere mich aber, dass das sozusagen in Deutschland eigentlich erst, ja, das ist ja viel zu faul. So, also diese, auch diese Wahrnehmung, da denke ich dann auch gerade im ländlichen Bereich, ist halt eigentlich dieses, na klar, irgendwie, ich lasse mir mein Essen irgendwie liefern. Ich setze mich doch nicht in so einen Blechkasten, verbringe 2 Stunden damit durch die Gegend zu fahren, sondern ich habe hier jemanden, der mir das bringt. Ja, von dem Lebensqualitätsfaktor einfach einen Schritt nach vorne. Aber sowohl Homeoffice wird zurückgedreht, als auch diese Supermarktgeschichten werden nicht angenommen. Hast du da irgendwie noch eine Idee dazu?
Also ich denke, es gibt eine Vielzahl von Einzelentwicklungen, die da eine Rolle spielen und die, von denen man nicht weiß, welche ist stark genug auf die Dauer und welche nicht. Also es war lange Zeit geradezu ein Kampagnenerfolg des ADAC in den 80er Jahren, Städtereisen mit dem Automobil. Und da haben sie riesige, auch über ihre Zeitschrift, aber auch über ihre Touristik-Dependance, haben sie da viel gemacht. Ich glaube, das wird heute wahrscheinlich so in dem Umfang nicht mehr sein, autotouristische Städtereisen und so weiter. Und so ist es eben bei anderen Dingen auch. Das ist nicht so eindeutig, welche von diesen Einzelbewegungen welche Dynamik entfalten. Natürlich ist diese ganze Amazon-Auslieferentwicklung fatal für die, sagen wir mal, Begrenzung der Automobilität, wenn man das jetzt mal auf den Lieferverkehr mit ausdehnt. Ich habe in diesem einen Aufsatz sehr interessiert zur Kenntnis genommen, eine Kultursoziologin, Katharina Manderscheid, die etwas grundsätzlicher überlegt hat, vielleicht in Richtung, obwohl das da noch nicht eingetreten war, Homeoffice, aber auch sonst in Richtung Mobilitätsbedürfnissen der heutigen, jüngeren und inzwischen auch etwas älteren mobilen Klassen, sagen wir mal so, die längst nicht mehr die Arbeiter sind, die männlichen, die in irgendwelchen Fabriken am Stadtrand malochen, sondern die sind ganz anders unterwegs, auch im Flugzeug, das ist ja nochmal ein eigenes Thema, aber eben dann in der Stadt brauchen, wollen sie das Auto nur noch im Notfall für einmal im Monat oder so. Also wenn sich solche, die Kultursoziologen nennen das dann Figuren, also solche soziologischen Typen, wenn sich das in der Breite ändert, dass tatsächlich das Auto mehr lästig eigentlich ist oder sehr bequem relativiert werden kann, seine Bedeutung, dann könnte es tatsächlich so sein. Aber das ist jetzt natürlich vom Historiker naja, ein bisschen imaginiert.
Da sind wir ja eigentlich in Berlin mittendrin. Das ist ja genau dieser Zwiespalt, das, was jetzt eben zuletzt beschrieben wurde. Ein Auto steht vielleicht noch vor der Tür, wird noch einmal im Monat bewegt und man trennt sich dann auch so gedanklich immer mehr. Ich bin das beste Beispiel, vor 3 Jahren dann mit einer 6-köpfigen Familie das Auto abgeschafft und größter Freiheitszugewinn, den man sich vorstellen kann. Gleichzeitig, wie du vorhin schon gesagt hast, die Vorstadt, da ist es ein ganz anderes Bild, da gehen die Pole auseinander und man sieht es ja in den Wahlen, man sieht es bei Volksentscheiden, wie radikal das Zentrum Berlins sich vergrünt und die Peripherie da eine Gegenreaktion geradezu Schaum vor dem Mund teilweise entwickelt. Natürlich politisch geschürt. Wir sind da gerade mitten wirklich in der Hochphase der Polarisierung, könnte man sagen. Was mich noch interessiert, deine Perspektive, welche Rolle spielen da die Medien? Ich komme deswegen drauf, wir hatten vorletzte Woche diese große A100-Demo und es gab in der Tagesschau einen ziemlich ausführlichen Bericht darüber, diese Clubkultur, und es war alles eigentlich nicht sonderlich tendenziös, außer dass 1:1 wiedergegeben wurde, dass das Bundesverkehrsministerium davon ausgeht, dass die Anzahl der Fahrzeuge wächst. Das wurde unwidersprochen als quasi Faktum wiedergegeben. Könnte man ja mal hinterfragen, wen beauftragen die mit den Prognosen und auf welchen Zahlen? Gucken die beispielsweise auf Fußverkehr oder auf Kinderwagen oder gucken die nur auf Autos und schreiben die eben Zulassungszahlen exponentiell fort? Punkt 1. Und Punkt 2, was da die Tagesschau auch noch fertig gebracht hat, war dann eben zu sagen, das Narrativ quasi der FDP weiter vorzubeten oder der Vorstadt in Anführungsstrichen, dass man eben diesen Bauabschnitt fertig bauen müsse, um umliegende Bezirke zu entlasten. Und da spätestens ist mir mein Gebiss aus dem Mund gefallen, weil wie kann man sowas 2023 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen um 20.10 Uhr irgendwie 40 Millionen Deutschen um die Ohren hauen, dass so eine Schnellstraße die umliegenden Straßen entlastet? Wie kann man sich so entblöden? Also was muss passieren, dass unsere Medien Haltung annehmen in der Frage?
Tja, das ist eine schwierige Frage. Also, dass die Medien eine extrem orientierende, stimulierende, auch für den Autokonsum treibende Bedeutung haben, und zwar eigentlich erst so seit den 60er, 70er Jahren. Das ist also eine neuere Entwicklung. Seither sind die Medien sozusagen der Rahmen, der auch die Meinungsbildung stark transportiert. Ich meine, man muss sich nur im Fernsehen die weiterhin allgegenwärtige Autoreklame angucken. Also ich bin jetzt eher so ein bisschen in der kulturellen Perspektive. Ich kenne die Medien nicht von innen. Ich weiß nicht, wie da Themen ausgewählt werden. Das hängt auch von Personen ab. Der einzelne Redakteur pusht das Thema. Allein, dass das Thema überhaupt in der Tagesschau kommt, kann man vielleicht auch als Erfolg interpretieren. Selbst wenn dann schlechte Botschaften transportiert werden, wäre so eine Frage. Und da bin ich tatsächlich dann jetzt einfach nochmal sozusagen Zeitgenosse und Beobachter und auch Interessierter. Man muss halt auch gucken, welche Bevölkerungsgruppen haben wir, die teilweise überraschend oder auch weniger überraschend dann doch wieder das Automobil lieben und mögen. In den 60er, 70er Jahren sind es teilweise die Frauen in den suburbanen Gebieten. Da ist das Auto ein Mittel der Mobilisierung, der Selbstbestimmung. Und die hängen dran. Und das ist für die eine Art Errungenschaft, buchstäblich, wenn die vielleicht sogar irgendwann im Zweitwagen sich alleine selbstbestimmt bewegen können. Und ob das sich dann politisch auswirkt, weiß ich nicht. Aber ich denke mir heute, man muss sehen, die in den Ingenieursperspektiven geschulten oder orientierten Abiturienten, die vielleicht in engen Wohnungen wohnenden vielköpfigen Familien mit jungen, männlichen sozusagen Söhnen, dass dort vielleicht neue Begeisterung und oder anhaltende Begeisterung praktisch dem Automobil neue Anhänger erwachsen, da wäre ich mir gar nicht so sicher, also als Laie. Und gut, dass die FDP und ihr Ministerium bestimmte Statistiken hervorzieht, das muss einen vielleicht nicht wundern. Es gibt auch da die geneigte Forschung dahinter, denn wir machen das nicht unbedingt selber. Insofern ist es die Frage, ob es mal einen richtigen Dammbruch gibt, zum Beispiel in der Finanzfrage, dass dieses Modell nicht mehr tragfähig ist. Und das sieht im Moment nicht so aus, schon gar nicht außerhalb von Europa, also jedenfalls in den aufsteigenden. Das ist ja geradezu katastrophal, wenn man jetzt aus umweltwissenschaftlicher Sicht guckt. Aber gut, das ist eine breitere Debatte.
Ja, das ganze Thema ist, glaube ich, das sprichwörtliche weite Feld. Ich glaube, was deutlich geworden ist an vielen Aspekten, ist das, was ich weiß leider nicht mehr, von wem ich diese Formulierung habe, aber diese toxische Verbindung von Modernität, Freiheitsvorstellung und Automobilität. Mhm. Dass wir an der eigentlich knabbern. Ich weiß es ja gerade nochmal an. Natürlich, für viele Bevölkerungsgruppen, für viele Menschen ist das. Endlich kann ich mich bewegen. Ja, aber warum brauche ich dafür ein Auto? Warum, um mich zu emanzipieren, warum brauche ich dafür ein Auto? Da ist doch eigentlich schon das Problem. Aber das heißt, da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele Tiefenschichten noch zu erforschen. Und natürlich dann auch, wenn wir politisch tätig sein wollen und wirksam sein wollen, müssen wir die irgendwie ansprechen. Vielen Dank für dieses sehr breite Panorama, das wir hier von dir geliefert bekommen haben. Und wir haben, glaube ich, alle viel gelernt.
Ich möchte mich auch meinerseits bedanken, ja, sehr anregend und sozusagen alles Gute auch für die politischen Initiativen wünschen. Soweit kann ich schon mich outen.
Ja, vielen herzlichen Dank. An der Stelle sei auch erinnert, diesen Freitag ist globaler Klimastreik, 12 Uhr Brandenburger Tor, kommt alle zuhauf, wer weiß, wie oft es noch geht. Parking Day ist auch am Freitag. Wir haben die Kreuzberger Friedelstraße.
Neukölln,
ich werde korrigiert. Autofrei, das heißt, sowohl der fahrende als auch der parkende Verkehr ist entfernt am Tag, die gesamte Straße entlang. Das heißt, man kann da wirklich aus erster Hand eine befreite Straße genießen und bewundern mit Programmen und verschiedenen Partnern und Akteuren. Und fängt an auch schon mittags und hat Programm bis 18, 19 Uhr. Vielleicht sehen wir uns. Wir freuen uns auf jeden Fall über Besuche und Unterstützung. Und an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank an alle Zuhörer wie immer. Liked uns, empfehlt uns euren Freunden, euren Feinden und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Ringfrei. Das waren Jan Minagawa, Christoph Jahr,
Christoph Bernhardt
und Florian Kobler. Vielen herzlichen Dank.